Hallo und herzlich willkommen beim Kinderfilm-Podcast. Tabo wäre gern Privatdetektiv, aber in Latikulo passieren einfach keine Straftaten, deren Geheimnis sich lösen ließe. Dann allerdings passiert etwas Furchtbares. Eine Nashornmutter wird ermordet, ihr Horn abgesägt. Und ein Nashornbaby ist auf einmal weise. Sofort beginnen Tabo und seine Freundinnen Emma und Sifiso mit ihren Ermittlungen. Tabo, Detektiv und Gentleman ist eine erfolgreiche Kinderbuchreihe von Kirsten Boje. Jetzt ist das erste Buch von Mara Eibel Eibesfeld verfilmt worden. Im Interview mit Verena Schmöller beschreibt die Regisseurin, warum sich der Film an bestimmten Stellen und in bestimmten Figuren deutlich vom Buch unterscheidet und welche Versuche sie unternommen haben, die postkoloniale Perspektive zu vermeiden, die dem Buch zugeschrieben wird. Wie haben die Tieraufnahmen geklappt? Was macht eigentlich eine gute Detektivgeschichte für Kinder aus? Und wie stehen die Chancen auf eine Fortsetzung? Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, liebe Mara, toll, dass wir uns heute hier virtuell treffen. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Kinderfilmblog. Wir freuen uns sehr, dass wir dich hier mit ins Boot holen konnten. Am Sonntag ist Premiere von deinem neuesten Film, Tabo, das Nashornabenteuer. Wie geht's dir damit?
Oh, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, muss ich ehrlich sagen, weil es war ein langer Weg, viel Herzblut steckt in dem Projekt und jetzt hoffe ich natürlich, dass viele Leute ins Kino gehen und der Film Spaß macht.
Genau. Ich durfte ihn ja schon sehen, das ist ja der Vorteil immer von Journalisten und mir hat er sehr großen Spaß gemacht. Das ist ja auch eine Verfilmung, also die Verfilmung eines Kinderbuchs von Kirsten Boje, der erste Teil von der Reihe Tabo, Detektiv und Gentleman. Wann und wo und wie hast du denn vom Buch gehört oder es vielleicht auch gelesen? Und dann natürlich auch die Frage, was hat dir daran so gut gefallen, dass du gesagt hast, Mensch, das möchte ich verfilmen?
Also ich habe das Buch tatsächlich, als es erschienen ist, das war glaube ich vor 8 Jahren oder ja, so ungefähr, da habe ich es einfach bei uns, ich habe damals noch in Berlin gewohnt, im Buchladen liegen sehen und habe es gekauft. Ich kannte Kirsten Boje natürlich schon. Ich habe erstens, es war ein Geburtstagsgeschenk für meine Tochter und andererseits war ich da auch gerade so ein bisschen auf der Suche nach spannenden Kinderfilmstoffen. Ich hatte Lust, einen Kinderfilm zu machen und dann habe ich das Buch gelesen, auch zusammen mit meiner Tochter und ich fand es toll, weil ich mochte einerseits, dass es einen ernsten Hintergrund hat und tatsächlich auch um was geht, also tatsächlich eine wichtige Geschichte erzählt wird und gleichzeitig ist aber sehr tolle Kinderfiguren hat, also tolle Charaktere, Tabo, Emma, die Geschwister, also Sifiso und seine Geschwister, also dass es einfach so lebendige, positive Charaktere sind und dass es gleichzeitig eben eine spannende Detektivgeschichte ist. Und ich fand es spannend, weil ich dachte, ich habe eben auch dann fand ich noch spannend, dass eben es in so einer tollen Umgebung spielt, also spielt ja in Afrika und man hat noch diese Natur und da war so der Punkt, wo ich auch dachte, das könnte wirklich ein Film sein, wo man nicht danach sagt, ach, das Buch war einfach viel besser, weil da hat man viel mehr verstanden, sondern wo ich auch dachte, es hat hier auch die Chance, dass man sagt, der Film kann eigentlich mehr noch vielleicht einem diese Welt näher bringen, als es das Buch dann tatsächlich kann oder kann eine andere Qualität haben nochmal als das Buch, eine ganz eigene Qualität. Und so habe ich mich dann auf den Weg gemacht. Ich habe dann den Produzenten befragt, der eben sehr viele Filme in Afrika schon gemacht hatte und einen guten Ruf hat sozusagen. Und tatsächlich haben wir dann gemeinsam eben den Verlag angesprochen und Kirsten Boje getroffen, die uns dann auch die Rechte gegeben hat. Genau.
Ich finde auch gerade, also der Tabo ist ja im Buch auch so ein ganz selbstbewusster Ich-Erzähler und das habt ihr so schön in diese Figur einfließen lassen, ohne dass es jetzt, also im Film erzählt er ja jetzt nicht so wie im Buch, aber ihr habt da nochmal auch einen ganz anderen Kniff angewendet, also ihr habt die Figur der Emma so ein bisschen verändert. Vielleicht kannst du da mal kurz erzählen, wie es dazu kam oder auch vielleicht auch diesen Prozess, wie mache ich aus der Buchvorlage einen Film, der auf andere Art und Weise eben erzählt.
Ja, also im Buch, also Tabu ist auf jeden Fall die Hauptfigur. Das war uns auch immer wichtig, dass er die Hauptfigur bleibt. Das heißt, wir fangen auch mit Tabu die Geschichte an, genauso wie es im Buch gibt. Es gibt ein kurzes Voice-Over, also so ein bisschen haben wir uns schon an dem sozusagen an dem Buch orientiert. Und ein großer Unterschied ist tatsächlich, das war in der ersten Drehbuchfassung noch nicht so, aber das haben wir gemerkt im Lauf der Finanzierung auch, dass man einfach gesagt hat, wie können wir die Geschichte noch einfacher zugänglich machen, auch für unser deutsches Publikum, weil natürlich sind die meisten Zuschauer jetzt erstmal natürlich die deutschen Kinder, die den Film sehen. Und deswegen haben wir Emma in dem Buch, in der Vorlage von Kirsten Boje ist es so, dass Emma eben im Internat ist in England und nur in den Ferien nach Hause kommt, dass sie aber aufgewachsen ist auf der Lodge und ihre Mutter auch die Lodge-Besitzerin ist und so weiter. Und wir haben uns dann aber entschieden, dass wir sagen, Emma begibt sich eigentlich auf eine Reise und sie nimmt eigentlich die Perspektive von einem deutschen Kind ein, sozusagen. Also wir kommen mit ihr an in einem kleinen Flugzeug und sie kommt das erste Mal in Afrika an oder in Eswatini und alles ist fremd für sie. Und das hat uns dann auch sehr geholfen, weil wir einfach gemerkt haben, Emma kann auch Fragen stellen. Also Emma kann fragen, warum ist was so oder warum ist was so oder man kann ihr was erklären. Und dadurch, das ist so ein, ja, also es hilft einfach in einem Drehbuch oder sowas, weil man kann ja keine Gedanken formulieren. Man kann nicht, also man kann natürlich immer ein Voice-Over, also eine Hintergrundstimme haben, aber da ist, man sagt immer, Film ist dumm, weil in einem Film hört man keine Gedanken. Man muss alles entweder über Dialoge oder über Handlungen ausdrücken. Und die Dialoge müssen aber sinnvoll sein. Und natürlich ein Kind, was irgendwie fremd in eine Welt kommt, hat viel mehr Grund zu fragen. Und das war eigentlich so eine der größten Änderungen. Und gleichzeitig eine andere große Änderung war, dass wir auch gesagt haben, es ist eben nicht so dieses klassische Bild. Also weil es wurde dem Buch oft so eine postkoloniale Erzählweise vorgeworfen, wo es ja gerade sehr viel Debatten gibt. Und da haben wir auch geguckt, wie schaffen wir es sozusagen, das so ein bisschen aufzubrechen. Und wir hatten dann eigentlich, ist das so ein bisschen auch dem Zufall geschuldet gewesen, dass wir uns tatsächlich auf der Motivtour eben eine Lodge angeschaut haben, die tatsächlich eine Community Lodge war. Also die nicht von einem Betreiber geführt wird oder von weißen Großgrundbesitzern, sondern die tatsächlich eben einer afrikanischen Gemeinde gehört und von dieser Gemeinde auch betrieben wird. Und das fanden wir, also erstens hat sie uns sozusagen natürlich auch vom Äußerlichen her gut gefallen, weil sie sowas ganz Persönliches, irgendwie ein bisschen Uriges, sehr Ursprüngliches hatte und toll gelegen war. Und gleichzeitig fanden wir es aber eben auch für den Film eigentlich toll zu sagen, nicht wir sind in irgendeiner Luxus-Lodge, wo irgendein riesen Konzern dahinter steckt, sondern eben in dieser Community Lodge tatsächlich auch zu drehen. Und wir haben es aber auch in die Geschichte aufgenommen, zu sagen, okay, das ist einfach eine Lodge, wo selbstbewusste Afrikaner diese Lodge führen. Und Agatha, die Tante Agatha, ist sozusagen so dort. Sie ist aber auch nicht mehr die Besitzerin oder die Chefin von allen, sondern sie ist einfach eine der Personen, die diese Lodge mitführt, mithilft. Aber nicht eine Besitzerin oder nicht die Managerin, die alles unter Kontrolle hat, sondern sie ist einfach, sie ist ein bisschen eher so die gute Seele, die gute alte Seele der Lodge, genau.
Und wie habt ihr, also ihr habt ja dann auch ein internationales Cast gehabt, ne? Also ihr habt vor Ort Schauspieler gesucht und gefunden und dann aber auch Schauspieler aus Deutschland mitgebracht. Wie hat das funktioniert oder vielleicht noch einen Schritt früher? Auch zum Casting, wie habt ihr eure Darsteller, allen voran natürlich den jungen Hauptdarsteller, wie habt ihr sie gefunden?
Also wir hatten eben, also wir haben das parallel gemacht, klar. Wir haben, für mich war, also es war immer klar, dass wir, also ich weiß nicht immer, aber wir haben relativ früh entschieden, da war ich auch sehr froh drüber, dass wir auf Englisch drehen, also dass wir sozusagen in der Originalsprache drehen können. Deswegen haben wir in Deutschland ein Mädchen gesucht, was eben so gut Englisch sprechen konnte, dass sie auf Englisch drehen kann. Aber ich wollte trotzdem ein deutsches Mädchen, weil wir hatten auch Afrikanerinnen. Es gibt ja auch in Südafrika sehr viele Weiße, die dort leben. Und irgendwie habe ich gemerkt, Es ist einfach, man sieht es in der Mimik, man sieht es in der Gestik und so weiter. Ich fand es eben auch schön, dass sie einen deutschen Akzent dann hat im Englischen sozusagen. Also haben wir in Deutschland Kinder, Mädchen gesucht, die eben Deutsch und Englisch sprechen. Und haben da relativ ein aufwendiges Casting, also erst ein E-Casting und dann haben wir in Köln und Berlin und in München Castings gemacht vor Ort. Genau, und da haben wir unsere Emma gefunden. Und parallel haben wir in Südafrika angefangen, eben nach Kindern und Erwachsenen zu suchen. Und in der ersten Runde war es tatsächlich noch ein bisschen schwierig, weil da war tatsächlich gar niemand dabei, der irgendwie passend war. Und es sollte dann nochmal ein größeres Casting, also unsere Casterin wollte nochmal in Schulen gehen, dann kam aber Omikron, das heißt, diese ganzen Begegnungen waren gar nicht mehr möglich. Und dann haben wir uns tatsächlich nochmal an zwei andere Caster in Johannesburg gewandt, die eben noch jünger waren und gerade neu so eine Agentur und auch so eine Art Schauspielschule, so eine Mischung aufgemacht haben. Und über die haben wir nochmal einen großen Aufruf gestartet, dass wir eben junge Talente suchen, weil wir haben ja nicht nur Tabo, sondern auch noch mehrere andere Kinder gesucht, wobei Tabo natürlich der wichtigste war. Und es war uns ganz wichtig, aber jemanden eben von dort zu nehmen. Also jetzt keinen, sagen wir, deutschen Jungen mit schwarzer Hautfarbe nach Afrika mitzunehmen, weil das wäre uns komisch vorgekommen, sagen wir mal so. Und es war auch schön, jemanden zu haben, der eben dort tatsächlich auch aufgewachsen ist in dem Land. Und tatsächlich habe ich bei Tabo, also Dit nolo hono fazzo, dem habe ich, tatsächlich habe ich schon beim ersten, ich habe die Videos angeguckt, also ich habe dann auch Videos bekommen, als ich noch in Deutschland war, und irgendwie hat man gleich gemerkt, dass er eine unglaublich gute Präsenz hatte, aber auch total konzentriert war beim Spielen. Also er wusste, was er spielt. Also man sieht bei Kindern sehr schnell, ob die was vorspielen oder ob die in dem Moment das sind und was sie eben gerade tun. Und eben, ob jemand, wie jemand guckt. Also es war eine Szene, wo er was auf dem Handy nachguckt, also die Spur. Und er hat tatsächlich, also er hatte kein Handy, aber er hat tatsächlich hingeguckt. Und das waren so Kleinigkeiten. Man hat sofort gespürt, okay, das ist jemand, der was kann. Und deswegen, ich habe dann auch sofort gesagt, okay, wir müssen sofort mit dem sprechen und so weiter. Und ich bin dann, glaube ich, ein, zwei Wochen später waren wir wieder eben zum zweiten Mal in Südafrika, eben um nochmal auch Motive anzugucken. Und da hatte ich dann auch ein großes Casting und da war er dabei und da waren auch noch viele andere Kinder dabei. Das heißt, ich habe einen Tag gemacht, wo ich einzeln ganz viele Kinder getroffen habe und sozusagen mit denen geprobt habe, Castings gemacht habe. Und dann hatte ich einen Tag Pause, da habe ich alle sortiert und habe nochmal sozusagen, gesagt, wen ich als nächstes nochmal einladen möchte. Und dann haben wir nochmal einen Tag gehabt, wo wir ganz viele Kinder aber gleichzeitig eingeladen haben, eben auch um zu gucken, wie schaffen die Kinder auch miteinander zu spielen. Also auch gerade zum Beispiel, es gibt ja die Rolle von Lemonade, das ist so eine kleine Schwester. Einfach ist es oft was anderes, ob ein Kind sozusagen einfach auch da wieder immer dieses, ist das Kind dabei, denkt sie mit so oder spielt sie nur was oder kann sie nur was auf Knopfdruck, weil sie es eingeübt hat. Und das war zum Beispiel auch bei Lemonade einfach ganz, ganz klar dann zu sehen, dass die einfach immer in der Situation war. Und auch wenn alle anderen reden, hört sie zu und weiß, wann sie reagieren muss. Das ist einfach, also da ist bei Kinderfilmen, glaube ich, wenn man gut castet, dann ist auch das, weil viele sagen, es ist schwierig, mit Kindern zu drehen. Ich glaube, wenn man es schafft, die richtigen Kinder zu finden, dann ist es eigentlich gar nicht so schwierig. Genau.
Hätte ich ohnehin gefragt, wie arbeitest du mit Kindern? Dein erster Spielfilm war ja auch, hast du auch mit Kindern gedreht im Spinnwebhaus? Wie arbeitest du mit Kindern? Probst du lange mit ihnen vorher oder ist da mehr Improvisation dabei, mehr Spiel dabei? Wie gehst du vor? Was ist dir da wichtig?
Also proben gar nicht so viel. Also ich glaube, was gut ist und was auch eine Chance ist an einem Kinderfilm, wo die Kinder so die Hauptrollen spielen, ist, dass man wirklich Zeit hat miteinander, also dass man einfach sich kennenlernt schon mal vorher. Und dann ist es bei mir immer so, ich arbeite gerne alleine mit den Kindern, also ohne einen Coach, weil ich eigentlich immer verhindern möchte, dass irgendwas eingeübt wird, was man dann wieder erstmal wieder vergessen muss oder sowas. Deswegen, so, dann ist es natürlich trotzdem immer eine Herausforderung für die Kinder, die täglich ihren Text lernen müssen eigentlich. Aber es ist eher so, dass wirklich man den Text von den Szenen dann Tag für Tag die Kinder einfach lernen. Und natürlich gibt es dann, es gibt Tage, wo sie den besser können und Tage, wo sie den Text schlechter können. Da ist, glaube ich, einfach immer, man muss dann einfach sozusagen locker bleiben. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man das, ja, dass man auf eine Art offen ist, wobei ich auch nicht sehr viel improvisiere, würde ich nicht sagen, sondern es gibt schon immer relativ klare Ansagen. Also es ist schon immer, es gibt den Text und es gibt die Szene und man oft sage ich ihnen auch, wo sie hingehen müssen und was sie tun sollen. Also es ist nicht, es ist keine Improvisation, aber ich glaube, dann ist einfach wichtig, einerseits den Kindern, ich kann es gar nicht sagen, aber einfach, ich glaube, sie, also das Wichtigste ist einfach, sie zu ermutigen und nicht irgendwie und dass sie keine Angst haben, was falsch machen zu können. Ich glaube, das ist eigentlich das Entscheidende, dass die Kinder wissen, was sie tun, ist eigentlich erst schon mal gut, damit sie gar nicht erst anfangen, irgendwie sich zu fürchten. Und dann gibt's natürlich immer, sagen wir so, speziellere Szenen, wo man nochmal sagen muss, okay, da legt man vielleicht auf den einen oder auf den anderen nochmal mehr Wert. Und dann gibt es auch improvisierte Momente. Also zum Beispiel, für mich war ein sehr schöner Moment bei dem Dreh. Es gibt die eine Rolle, das ist Pilot. Der ist eigentlich so der mittlere Bruder. Und der war immer so ein bisschen, er hat sich von den anderen, also alle anderen Kinder waren immer so strahlend und er war immer so ein bisschen, eher so ein bisschen ein eckigerer Typ und so. Und ich wollte ich auch so haben. Und dann gab es aber eben einen Moment, da gibt es eine Szene, da sitzt er am Fluss und spielt mit so kleinen Origamis. Und er hat mich da so überrascht, weil er hat dann, da hat er so einen Moment gehabt, so, wo er improvisieren konnte und wo er dann irgendwie selber so ganz versunken ist tatsächlich in dieses Spiel und es auch genossen hat, dass er jetzt mal im Mittelpunkt steht. Und er war irgendwie auch viel lockerer in dem Moment, wo er jetzt mal im Mittelpunkt stand. Genau, also es ist, ja.
Ja, und du sprichst, oder also ihr spricht im Film, wie im Buch auch natürlich, ja auch verschiedene Themen an, die jetzt auch nicht unbedingt immer leicht sind, ne? Also, weiß es nicht, ob du dazu was sagen magst, aber es ist ja so, dass vor Ort, dass es dort sehr viele AIDS-Waisen gibt. Das ist auch Thema im Buch und dann auch im Film. Also hierauf aufmerksam machen. Ist das auch, steckt es auch in der Biografie des ein oder anderen Kindes, also der Darsteller? Und je nachdem, also wie geht ihr damit um, wenn ihr solche Themen dann eben auch ja zeigen wollt, das muss so ein Kind ja dann auch als Darsteller dann auch durchleben, egal wie seine eigene Herkunft ist. Anderes Beispiel wäre natürlich auch die Wilderei.
Ja, also genau, das Thema, also von den Kindern war jetzt niemand sozusagen im direkten Umfeld, also betroffen, kann man sagen. Wir haben ja auch, also es ist ja auch ein Unterschied, wir haben ja in Südafrika gedreht und nicht in Eswatini. Also tatsächlich ist ja die Zahl der AIDS-Waisen in Südafrika schon viel länger, viel mehr rückläufig, weil ja viel mehr dagegen getan wurde als jetzt eben in Eswatini. Gleichzeitig ist es trotzdem natürlich so, dass in Südafrika immer noch viel mehr Menschen früh sterben. Also oder dass auch mehr Kinder von ihren Tanten und Onkels und so weiter mitbetreut werden. Ich glaube, für die Kinder im Film war das gar nicht ein so, also für die Schauspielerkinder war es kein so großes Thema, einfach tatsächlich diese AIDS-Problematik. Da haben wir auch tatsächlich nicht so viel drüber gesprochen. Ich fand es aber trotzdem für mich sehr wichtig, das im Film mit zu behalten, also nicht zu sagen, wir erzählen Tabu und lassen dieses Thema aus, weil es, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema auch für Kirsten Boje ist, also auch in dem Buch, weil Kirsten Boje hat ja auch eine Stiftung in Eswatini, wo sie sich eben um AIDS-weisen Kinder kümmert und das ist wirklich, wir haben diese Stiftung auch besucht, das ist wirklich ein wahnsinnig tolles Projekt, was sie da sozusagen, also die Hälfte der Stiftung wird von ihr getragen in Eswatini, die Hälfte von jemand anders. Und es ist aber wirklich ein, also wir haben dieses Projekt besucht. Es gibt dann überall so Neighborhood Care Points, also ganz kleine Hütten, wo einfach Kinder, die noch nicht in der Schule sind, einen Anlaufpunkt haben, wo Mittagessen gekocht wird, wo es Frauen gibt, eben immer aus den Ortschaften, die sich um die Kinder kümmern. Und deswegen fand ich das irgendwie, um dem Buch auch gerecht zu werden, um auch Kirsten Boje gerecht zu werden, wichtig, das Thema trotzdem im Film zu behalten. Und dann nicht nur, also es ist kein großes Thema, sondern aber es ist sozusagen, es schwingt mit, ohne dass der Film jetzt tragisch oder dramatisch wird. Das war eigentlich so unser Ziel.
Genau, und das ist euch auch gelungen. Und trotzdem glaube ich, dass gerade die Kinderzuschauer, die ja, also so ein Kinderpublikum ist ja schon sehr aufmerksam, die nehmen das schon mit und stellen dann Fragen und so, aber genau so habt ihr es euch wahrscheinlich auch vorgestellt, ne?
Genau, also, das haben wir uns gewünscht, weil wir haben auch gesagt, ja, es sind eigentlich nur so, es sollen nur so Anhaltspunkte sein, dass man danach eben rausgehen kann, dass es kommt das Thema vor, es wird eben gesagt, dass es AIDS gibt und natürlich können wir nicht erklären, was AIDS ist und so weiter, aber es ging uns darum zu sagen, okay, wenn ein Kind aus dem Kino kommt, dann kann es ja danach mit seinen Eltern reden und das war eigentlich so unsere Idee. Dann hat es was erfahren und genauso mit dem Thema Nashornwilderei. Auch da ist es so, da erleben wir ein bisschen mehr mit, da wird ein bisschen mehr erzählt. Aber auch da ist es natürlich ein Thema, wo man einfach danach noch weiter drüber sprechen und nachdenken kann.
Vielleicht kannst du da so ein bisschen erzählen, wie ihr das mit dem Nashorn gedreht habt.
Ja,
genau.
Also das war tatsächlich auch sehr spannend und aufregend, weil wir haben uns natürlich schon früh darum gekümmert, ein Baby-Nashorn zu finden, also, aber es ist gar nicht so leicht, weil als wir das erste Mal da waren, hieß es, na gut, diese Nashörner wachsen wahnsinnig schnell, das heißt, wir brauchen eigentlich das Nashorn, was wir zu unserem Drehzeitpunkt gebraucht haben, war zu dem ersten Zeitpunkt, als wir da waren, noch gar nicht geboren, sozusagen. Und gleichzeitig brauchten wir natürlich ein Nashorn, was eben nicht bei seiner Mutter ist, also ein Nashorn, was entweder... Es kann passieren, dass eben Mütter ihre Kinder verlassen oder dass einfach tatsächlich ein Nashorn, was dessen Mutter gewildert worden ist. Und natürlich war das nicht das, was wir gehofft haben, aber es passiert eben immer noch sehr oft. Und deswegen war auch unsere Daisy, die ist unser Baby-Nashorn, eben ein Kind, dessen Mutter gewildert worden war. Und wir haben dann Kontakt aufgenommen eben zu so einer Nashorn-Waisen-Aufzuchtstation. Da gibt es tatsächlich mehrere in Südafrika und eben diese eine Station, die kriegen alle Kinder, die sozusagen im Krüger-Nationalpark aufgefunden werden. Also haben viele Nashorn-Waisen-Kinder. Und Daisy war zu dem Zeitpunkt eben gerade die kleinste und war tatsächlich total an Menschen gewöhnt, weil sie mit der Flasche aufgezogen wurde, ist total zutraulich gewesen, ganz entspannt. Genau, wir haben trotzdem sind wir nur mit ganz kleinem Team dann dorthin gefahren. Also wir haben am Ende des Drehs sozusagen nochmal den Drehort gewechselt, weil natürlich das Nashornbaby konnte nicht zu uns an den Dreh kommen, sondern wir haben auch das Nashornbaby wird im Film in so eine Art Kral, also so einen runden Stall oder runden umzäuntes Gebiet eingesperrt, wo halt auch normalerweise Ziegen und so gehalten werden in Südafrika. Und wir haben diesen Kral zweimal gebaut, also einmal auf unserer richtigen Location und einmal sozusagen nochmal dort vor Ort bei der Nashornweisen Aufzuchtstation und haben dann manche Szenen auch schon, hatten wir den einen Teil schon an dem Drehort gedreht und haben den anderen Teil mit dem Baby-Nashorn dann nochmal gedreht, was Gott sei Dank sehr gut funktioniert hat. Also man merkt es nicht, glaube ich. Und dann waren wir eben nur noch mit kleinem Team da, also nur wirklich die allerwenigsten Leute und waren immer ganz ruhig und wir mussten uns auch immer an die Tageszeiten von dem Nashorn halten. Also es war immer vormittags konnten wir drehen, dann hat Daisy einen Mittagsschlaf gemacht, dann gab es eine Drehpause. Und am Nachmittag konnten wir dann nochmal mit ihr drehen, genau. Und es gab eine Szene auch, die war eben sehr spannend. Da wacht Emma neben der schlafenden Daisy auf, also neben dem schlafenden Nashornbaby. Und das heißt, wir haben dann Emma erstmal schon mal hingelegt und eingerichtet, die Kamera eingerichtet. Und dann musste das Nashornbaby einschlafen am Set. Und es ist wie bei normalen Babys. Also eigentlich schlafen Nashornbabys sehr schnell ein, wenn sie aus der Flasche getrunken haben. Aber natürlich, wenn sie einschlafen sollen, dann schlafen sie erstmal gar nicht ein. Und natürlich hat auch Daisy gemerkt, dass alle aufgeregt sind und obwohl wir alle ganz leise waren. Und dann hat sie einen Tierpfleger gehabt, der sich sehr nett um sie gekümmert hat. Und der musste ihr sehr, sehr, sehr lange den Bauch kraulen, bis sie dann tatsächlich aber eingeschlafen ist.
Du hast vor ja auch die andere Seite nochmal angedeutet der Geschichte. Also es ist ein Genrefilm letztendlich auch, ein Kinderkrimi. Was war dir hier wichtig? Also du hast das Buch gekannt, wusstest auch letztendlich, oder ihr seid ja auch sehr nah an der Geschichte dran geblieben, also an der Handlung. Aber was war dir hier besonders wichtig, so im Vorfeld, wie sollte dein Kinderkrimi sein?
Also was mir am Buch gefallen hat, war eigentlich, dass ich mochte die Art, wie die Detektivgeschichte erzählt ist, dass es eben keine Superdetektive sind, die irgendwo irgendwelche technologischen Geheimwaffen oder so verfügen, sondern dass eigentlich die Kinder, also Tabo, Ava und Tabo, Emma und Zifi, so eigentlich so ganz kindgerecht ermitteln. Also sie sind schlau, sie haben viele Ideen, sie können gut beobachten, aber sie sind eben keine Superdetektive, sondern sie sind ganz normale Kinder, die eine Aufgabe haben. Also es ist ja so, dass der Onkel von Tabo verhaftet wird. Also es ist sozusagen auch nicht nur, dass er eine Leidenschaft für Detektivgeschichten hat und dass ein Nashornwilderer gefangen wird, sondern er muss auch die Unschuld seines Onkels beweisen. Also es hängt auch viel für ihn persönlich dran. Und dann machen sie sich einfach sehr unerschrocken, aber vielleicht eben auch ein bisschen unerfahren auf den Weg, um diesen Fall aufzuklären. Und das mochte ich und das haben wir so übernommen. Und ich finde es, ja, ich glaube, es ist auch für Kinder schön, das zu sehen, weil es eben so auf Augenhöhe ist.
Absolut. Und auch nicht überzogen. Das hat mir besonders gut gefallen. Auch der Humor ist so ein ganz natürlicher. Ja, ich freue mich schon, wenn ich ihn nochmal im Kino sehen darf. genau, hattest du denn Vorbilder, was Kinderkrimis anging? Also im Buch wird ja immer wieder von Miss Marple gesprochen. Im Film sprecht ja auch noch zusätzlich von Kalle Blomqvist. Gab es für dich irgendwelche Krimi-Vorbilder, Kinderkrimi-Vorbilder?
Also tatsächlich eher Kalle Blomqvist, sagen wir so. Ist ja auch eher ein Kinderkrimi. Ansonsten gar nicht unbedingt Kinderkrimis. Also ich mag Kinderfilme gerne, die auch ganz ohne Krimi auskommen, sagen wir so. Deswegen, ja, es war gar nicht unbedingt diese Krimi-Komponente, die mich jetzt am meisten fasziniert hat. Aber es ist natürlich immer leichter. Ja, es ist einfach, wenn man einen Film auch, also ich, natürlich möchte man auch einen Film machen, der auch ein Publikum findet und der natürlich erstmal auch finanziert wird. Und natürlich ist dann dieses Krimi, sagen wir so, ich finde in dem Fall passt es, dass es ein Krimi ist, weil es ja tatsächlich um dieses Nashornwilderei-Thema auch geht. Also deswegen passt es alles gut zusammen. Aber es ist natürlich auch einfach so immer so ein bisschen so, es ist einfach ein gutes Unterhaltungsgenre, sagen wir mal so. Deswegen ist es, ja.
Auf jeden Fall. Und es funktioniert einfach jetzt bei dem Film auch die Mischung total schön. Ja. Du hast ja auch jetzt vorhin gesagt, es ist ein Film vornehmlich erstmal für ein deutsches Publikum. Wie geht ihr vor Ort auch nochmal zurück und zeigt den Film oder habt es vielleicht schon auch gemacht?
Also leider bisher noch nicht. Wir hatten eigentlich gehofft, dass es gibt in Durban ein Filmfestival, dass er da laufen würde, aber da laufen tatsächlich gar keine Kinderfilme. Deswegen hat es auch mit Tabo nicht geklappt. Jetzt ist es so, dass, also es gibt auch einen Weltvertrieb für den Film, die auch in anderen Ländern den Film verkaufen. Und es gibt wohl auch schon einen Verleih in Südafrika, wobei da eben noch nicht ganz klar ist, ob die tatsächlich den auch wirklich im Kino zeigen oder ob es nur eine Online- oder wie auch immer Fernsehauswertung gibt. Und wir müssen aber eben mit diesem Verleih zusammen eigentlich dann gucken, was ist deren Plan. Und je nachdem wollten wir eigentlich schon noch sehr gerne, also wir sind immer noch in Kontakt mit der Community, wo wir gedreht haben. Und also zum Beispiel auch die Polizeistation war eigentlich die Schule. Da sind auch meine Kinder ein paar Tage mit in die Schule gegangen und so weiter. Also da ist noch, da wollten wir schon noch mal gerne hinfahren und den Film dann tatsächlich, den fertigen Film zeigen. Eigentlich ein bisschen wie in dem Film haben wir uns, im Film gibt es auch eine Szene, wo Kino geguckt wird sozusagen mit ein bisschen einer improvisierten Leinwand. Genau, und in dem anderen Ort, also es gab eigentlich zwei Orte, wo wir gedreht haben, dort wäre es natürlich schon sehr schön, den Film auch nochmal vor Ort vorzuführen. Ja, aber bisher hat das noch nicht geklappt, weil wir einfach gleichzeitig eben leider auch immer die sozusagen die Filme ja viel Geld kosten und wir deswegen eben auch immer auf diese kommerzielle Seite Rücksicht nehmen müssen, auch das natürlich erstmal sozusagen der Film wird verkauft und dann muss man eben mit den Leuten, die die Rechte für die Auswertung in dem Land haben, das nochmal klären und genau sich überlegen, wie man es macht. Aber wir sind sehr froh, dass jetzt zumindest unser Hauptdarsteller nach München kommt zur Premiere. Und ich glaube, er ist auch gerade gelandet. Er ist nämlich das Flugzeug, ich wollte sie heute Morgen abholen, aber dann hatten sie leider Verspätung und genau.
Ach, schön. Kommt er dann auch direkt zu dir und übernachtet bei dir in der Familie oder wie macht er das?
Nein, sie sind im Hotel in München, okay. Aber wir werden dann, also eigentlich wollten wir heute was unternehmen, aber jetzt werden wir wahrscheinlich morgen Eislaufen gehen, weil die Kinder, es gibt nämlich in Südafrika, beziehungsweise in dem Ort in der Nähe, wo wir das Nashornbaby gedreht haben, da gab es eine Eislaufhalle und die afrikanischen Kinder wollten unbedingt Eislaufen gehen. Und ich habe dann aber gesagt, es ist doch Quatsch, wir haben morgen unseren letzten Drehtag. Und wir waren dann alle noch essen und dann war es so spät und dann sind sie alle ins Bett gegangen, wo ich froh drüber war. Und deswegen haben wir jetzt aber ausgemacht, dass wir morgen hier dann Eislaufen gehen.
Ach, wie toll. Und du hast es gerade so angedeutet, deine Familie war aber mit beim Drehen in Afrika, also du hast deine Kinder mitgenommen?
Genau, also meine Kinder waren eine Zeit lang, nicht die ganze Zeit mit dabei, mein Mann war auch mit dabei, der ist auch Regisseur, der hat ganz viel Second-Unit-Tieraufnahmen gedreht, sozusagen, also die Tiere haben wir sozusagen ein bisschen abgesplittet. Und meine Kinder waren auch mit dabei, weil ich einfach sehr lange in Südafrika war mit Vorbereitung und genau. Und ich wollte das Erlebnis auch gerne teilen und das war sehr schön, weil wir haben auf der Lodge gewohnt und die waren eben dann auch dort in der Schule. Und meine große Tochter hat das Memory Book gestaltet, was Thabo liest von seiner Mutter. Die ist künstlerisch begabt, dann hat sie den Auftrag bekommen. Und die Kleine hat die kleinen Origamis gefaltet, weil nur sie konnte diese kleinen Dinger aus Bonbonpapier falten. Und so haben alle ein bisschen mitgeholfen. Und für mich war es einfach schön, eben nicht so lange weg zu sein. Und genau.
Toll, aber das wäre auch eine Frage gewesen, weil es ist ja verlockend, wenn man das Zielpublikum im eigenen Wohnzimmer sitzen hat, inwieweit sie da mit dabei sind. Haben die Kinder schon den Film gesehen?
Also die haben jetzt noch nicht den ganz fertigen Film gesehen, sondern irgendwann mal einen relativ weiten Rohschnitt, wobei es war dann für die Kleine noch nicht so einfach, das Englisch zu verstehen. Die hat dann eher immer gesagt, oh, da waren wir da und so weiter. Aber die mochten den Film beide sehr und ich hoffe auch jetzt im Kino dann nochmal, das ist natürlich nochmal ein größeres Erlebnis. Genau. Ja, und meine ältere Tochter hatte auch das Drehbuch vorher. Ich habe mal gesagt, sie soll mal lesen, aber sie hat es dann schon gleich eher wie so eine Drehbuchautorin gelesen, mit ganz viel Anmerkungen und so. Es war sehr lustig. Also man merkt, sie ist eben doch die Tochter von zwei Regisseuren und Drehbuchautoren, die dann nicht einfach mal so ein Drehbuch liest und einfach sagt, das gefällt mir gut, das gefällt mir schlecht, sondern sie hat es sehr ernst genommen, hat auch mehrere Tage gebraucht, um alle Szenen durchzuarbeiten. Aber es kamen auch noch gute Anmerkungen. Also
ja. Ja, toll. Ist doch super. Das sind die Regisseure von morgen. Thabo ist ja eine Buchreihe. Denkt oder kannst du dir vorstellen, auch einen zweiten oder dritten Teil zu machen? Oder ist da schon was in Arbeit?
Also leider tatsächlich noch nicht. Und ich glaube, es wird sich zeigen. Es ist so, ja, ich weiß es noch nicht. Also ich glaube, die Chancen sind ja vielleicht 50-50, vielleicht ein bisschen weniger. Das Problem ist natürlich, man muss mit Kindern eigentlich immer sehr schnell weiterarbeiten, weil die natürlich schnell älter werden. Und jetzt sozusagen, eigentlich müssten wir schon den Dreh vorbereiten, wenn wir wirklich den nächsten Thabo drehen wollten. Also bei Kinderfilmen muss man natürlich immer sehr schnell eigentlich sein, um den nächsten Film zu machen. Und in dem Fall haben wir leider noch nicht, jetzt sind wir noch nicht wieder gleich jetzt in Drehvorbereitung, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass Thabo zwar ein bekanntes Kinderbuch von einer sehr bekannten Autorin ist, aber eben nicht keine wirkliche Marke, wie jetzt irgendwie drei Fragezeichen oder drei Ausrufezeichen. Deswegen müssen wir jetzt trotzdem erst nochmal den Kinostart abwarten und dann gucken, ob sich nochmal eine Initiative ergibt, dass man sagt, okay, wirklich, der Verleih gibt nochmal Geld und so weiter. Und dann, ob dann nochmal ein Film gemacht wird, weiß ich nicht. Es ist auch so, dass das zweite Buch tatsächlich ziemlich dramatisch ist. Also ich glaube, wahrscheinlich, wir hatten das schon vorher mal besprochen, werden wir eher das dritte Buch dann nochmal verfilmen. Aber es ist natürlich auch immer, ja, die Frage, ob das stattfinden wird oder nicht. Wir würden uns natürlich freuen, sagen wir mal so. Aber
ja, es bleibt spannend. Aber jetzt erstmal die Premiere, gell, eins nach dem anderen. Und dann der Kinostart. Also wir drücken natürlich ganz stark die Daumen. Und dann würde ich zu unserer Lieblingsschlussfrage kommen. Wir fragen da immer ganz gerne die Lieblingskinderfilme ab. Was sind deine drei liebsten Kinderfilme?
Die Lieblingskinderfilme. Also es gab in den letzten Jahren einen Kinderfilm, den ich wirklich wahnsinnig gerne mochte. Und zwar war das Tilda und die beste Band der Welt. Habe ich mit meinen Kindern mehrfach sehr begeistert geguckt. Ich finde es auch eine ganz tolle Freundschaftsgeschichte, ein wahnsinnig schön und liebevoll erzählter Kinderfilm, der unglaublich viel Spaß macht, finde ich. Ein norwegischer Kinderfilm. Dann ist für mich immer noch einer der tollsten Kinderfilme, die ich so aus meiner Kindheit mir in Erinnerung geblieben ist, ist Ronja Räubertochter. Ich finde auch, den kann man auch immer noch gucken. Also auch wenn es, ja, also das ist einfach so für mich so der, einer der schönsten Kinderfilme. Und was gibt es noch für einen Kinderfilm? Ein Kinderfilm aus meiner Kindheit ist, den ich auch damals sehr mochte, war Der Sommer des Falken. Das war auch eine Naturdetektivgeschichte tatsächlich, die in den Dolomiten spielt, wo es eben auch eigentlich ein bisschen ähnlich wie Tabu, es ging um einen Falkeneier-Dieb sozusagen. Und da fand ich, das war eben auch ein Film, den ich damals sehr, sehr geliebt habe.
Ja, dann werde ich mir gleich mal nochmal merken. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen, aber das wäre, wir suchen auch immer mit den Kindern, was wir gucken können. Das werde ich mir gleich mal merken. Ja. Ja, vielen lieben Dank, Mara, dass du dir Zeit genommen hast. Und dann
schön, alles. Ja, vielen Dank über euer Interesse.
Natürlich, gerne, ja, gerne. Und wir wünschen euch alles, alles Gute für Premiere und Kinostart.